Nun werden wir Gottes Wort betrachten. Wir haben ja diese Tage speziell dazu anberaumt, um uns im Worte Gottes zu vertiefen. Und wir machen keinen Hehl daraus, dass wir offen und frei bekennen, dass Gottes Wort nicht jedermanns Sache ist, sondern dass Gott seine Knechte hatte und bis in unsere Zeit hinein hatte und durch sie verbindlich geredet hat. Ich habe manches Schwere durchmachen müssen, nur weil ich nicht genau auf das gehört habe, was Gott geredet hatte. Und ich meine, dass Gott es mit uns allen so gut vorhat. Er möchte uns vor allem Schmerz bewahrt sehen, so viel nur möglich. Und das wird geschehen, wie der Psalmist an einer Stelle sagt, wenn du dich hältst nach seinem Wort allein, wenn wir uns an das Wort Gottes halten, dann wird der Herr uns erhalten und wird mit uns sein. Wir wissen, dass Gott geredet hat und das nicht in einem verborgenen Winkel der Erde, sondern er hat sein Wort hinausgehen lassen in alle Welt. Und wenn es in früheren Jahrhunderten eine lange Zeit bedurfte, dass Dinge geschrieben und verbreitet werden konnten, so leben wir in einer Zeit, in der alles sehr, sehr schnell verbreitet werden konnte bis in alle Welt hinein. Ihr werdet staunen, ich weiß nicht, wo ich es gesagt habe, aber der eine Bruder aus Russland, der eigentlich aus der Ukraine kommt, der mir gesagt hat, Bruder Frank, wir haben schon vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges von den großen Dingen gehört, die Gott durch William Branham getan hat. Und ich habe darüber gestaunt. Und er hat Einzelheiten vom Jahre 1933 erzählt. Und ich wusste genau, dass er weiß, wovon er redet. Auch die Dinge sind nicht im Sande verlaufen, sondern haben ihre Runde gemacht. Natürlich nicht alle Menschen haben es erfahren, aber Bruder Branham sagt ja, es war nur ein geringer Prozentsatz, der überhaupt wusste, dass Christus damals auf Erden war. Es waren nur wenige, denen Gott sich tatsächlich offenbaren konnte. Und nun dürfen wir in dieser Generation zu den wenigen gehören. Ich möchte heute hauptsächlich die Grundlage für die folgenden Abende legen und möchte, dass wir uns ein für allemal darüber klar werden, dass die Heilige Schrift keine eigene Deutung zulässt und dass das, was Gott durch den Mund Bruder Branhams gesprochen hat, schon geoffenbart und für uns verbindlich ist. Und dass auch daran niemand etwas deuten oder es abändern kann. Ich möchte nur um des Willen, weil Gottes Wort als Schwert in der Heiligen Schrift bezeichnet wird, einige Bibelstellen lesen und euch dann kurz etwas darüber sagen. Aus Psalm 45 möchte ich von Vers 3 lesen. Psalm 45 von Vers 3, Bezug nehmend auf unseren Herrn. Du bist so schön, wie sonst kein Mensch auf Erden. Anmut ist ausgegossen auf deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für immer. Gürte dein Schwert dir an die Seite, du Held. Dazu deine herrlich schimmernde Wehr. Glück auf, fahre siegreich einher. Führ die Sache der Wahrheit zum Schutz des Rechts. Und furchtbare Taten lasse dein Arm dich schauen. Soweit dieses kostbare und teure Wort Gottes. Gürte dein Schwert dir an die Seite, du Held. Dazu deine herrlich schimmernde Wehr, deine Rüstung, deine Waffenrüstung. Glück auf, fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit zum Schutz des Rechts. Wir wissen, dass unser Herr selbst die Wahrheit ist. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagte, mein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Hier sollte der Siegeszug für die Sache der Wahrheit zum Schutz des Rechts vollzogen werden und das Schwert sollte dabei Anwendung finden. In Psalm 149 lesen wir von Vers 4. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gebeugten mit Sieg. Frohlocken sollen die Frommen mit Stolz, sollen jauchzen auf ihren Lagern. Lobes Erhebungen Gottes im Mund und ein doppelschneidiges oder zweischneidiges Schwert in der Hand. Besonders dieser letzte Vers und vielleicht auch der erste Teil oder auch der ganze vierte Vers. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Wir müssen das so sehen, dass Gott in Christus sein Wohlgefallen zum Ausdruck gebracht hat und dass wir in Christus Gottes Wohlgefallen haben. Nicht außer Christus, sondern in Christus. Und wir wissen, dass er uns schon in ihm vor Grundlegung der Welt erwählt hat. So wie Eva in Adam war, so ist die Braut in Christus gewesen. Und sie ist aus ihm herausgenommen worden. Deshalb kann schon im Voraus gesagt werden, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gebeugten mit Sieg. Frohlocken sollen die Frommen mit Stolz, sollen jauchzen auf ihren Lagern. Lobeserhebungen Gottes im Mund und ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Wir lesen aus Offenbarung dem ersten Kapitel, Offenbarung Kapitel 1. Hier wird der Herr mitten unter den sieben goldenen Leuchtern gezeigt. Er wird beschrieben, vielleicht lesen wir von Vers 12. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich sieben goldene Leuchter. Und in der Mitte der Leuchter einen, der wie ein Menschensohn aussah. Er war mit einem Gewand angetan und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Haupthaar aber und seine Haare waren so weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen wie eine Feuerflamme. Seine Füße glichen dem Golderz, als wären sie im Schmelzofen glühend gemacht. Und seine Stimme klang wie das Rauschen vieler Wasser. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne in ihrer Kraft scheint. Besonders um diesen Vers hier, in seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Wir wissen, das Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Das können wir nachlesen. Wir alle kennen ja die Heilige Schrift. Und wenn der Herr sein Wort offenbart und es seinen Knechten übergibt, dann behält es die gleiche Wirkung. Es kann an Kraft nicht verlieren. Und ich denke da an das Erlebnis Bruder Brenhims, das er in dieser Predigt schildert, im Riss stehend, direkt nach Öffnung der sieben Siegel gehalten, als das mächtige Schwert in seine Hand gelegt worden ist. Und wir müssen begreifen, ich werde einige Stellen lesen, bis ich darauf komme. Ich bin absolut ungeübt in dem Vorlesen von Zitaten. Ich werde mich erst langsam daran gewöhnen müssen. Aber wenn ich sie alle lese, dann werde ich auch das darunter finden. Hab bitte Geduld. Wir sehen den Herrn mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Wir haben ihn in seiner Beschreibung gesehen, aber das genügt nicht. In seiner Rechten hatte er sieben Sterne. Und die sieben Sterne sind die sieben Engel der sieben Gemeinden. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Sein ewig gültiges Wort ging aus seinem Munde hervor und er hat es an seine Boten gerichtet und sie haben seine Botschaft weitergetragen und es wurde zu einem Schwert des Geistes, denn der Geist hat das Wort lebendig gemacht. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Alle Menschen, alle Gemeinden hatten die Bibel in Buchstabenform, aber der Heilige Geist hat den Buchstaben, die Zusammenhänge lebendig gemacht und hat sie uns vor Augen geführt. Und das Wort, das vorher nur als Buchstabe war, ist zu einem lebendigen Wort geworden, zu einem Schwert des Geistes. Und zwar des Geistes Gottes. Jedes Wort, das der Geist Gottes offenbart, wird zu einem Schwert des Geistes. Jedes Wort, das nicht geoffenbart wird, kann nicht zu einem solchen Schwert dir und mir dienen, weil du die Schärfe und das, was dazugehört, nicht erkennst. Deshalb ist ja die Offenbarung des Wortes Gottes so wichtig. Und Bruder Branham war ja nicht ein Prophet wie Agabus oder wie es auch in Apostelgeschichte 13 steht, dass dort verschiedene Apostel und Propheten in der Gemeinde waren, sondern er war ein Wortprophet. Ein Wortprophet wie Mose. Mose war ein Wortprophet. Die Bibel sagt ja, der Herr spricht es ja zu Mose aus und sagt, wenn ein Prophet in eurer Mitte ist, dann rede ich der Herr zu ihm und offenbare mich ihm durch Träume und durch Gesichte und so weiter. Aber so ist es nicht mit meinem Knecht Mose, denn mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Mose war ein Wortprophet. Er lebte in einer Zeit, in der die Verheißungen, die Gott dem Volke Israel gegeben hatte, ihre Erfüllung fanden. Und zur Zeit, wenn Gottes Verheißungen sich erfüllen, die ja Verheißungen des Wortes sind, braucht niemand mit Träumen zu kommen, sondern mit dem So spricht der Herr des Wortes Gottes. Um dem Volke Gottes das sagen zu können, was Gott ihnen zu sagen hat. Es geht also nicht um eine Deutung, und ihr wisst es genau. Mose hatte keine Deutung. Er hatte die Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Der Herr sprach zu ihm, ich habe die Not meines Volkes gesehen, habe ihr Elend und ihr Geschrei gehört und bin herabgekommen, um sie mit mächtiger Hand herauszuführen. Was geschah? Es geschah, dass der Herr sich ihm in der Feuersäule offenbarte. Und diese Feuersäule ist mit dem ganzen Volke Israel auf der ganzen Reise gewesen. Der Herr erschien nicht nur dem Mose und hat sich dann zurückgezogen. Der Herr erschien dem Mose und hat all sein gesamtes Volk, das er herausgeführt hat, in derselben Erleuchtung der Feuersäule geführt und geleitet und hat für sie gesorgt. Und dasselbe müssen wir erkennen mit Paulus, als der Herr ihm in der Feuersäule erschien, war das nicht nur wie ein Blitz, der da kam und ging, sondern das Licht Gottes und die Erleuchtung, wie diesem Manne zuteil geworden war, begleitete das Volk Gottes durch die Zeit hindurch. Genauso ist es in unseren Tagen. Wir mögen sagen, ja, der Herr ist dem Bruder Brenhem erschienen, das wissen wir. Die Fotoaufnahmen sind gemacht worden. Aber was ist heute? Wir müssen dahin kommen, dass wir glauben und dass wir Menschen sind wie Josua und Kaleb, dass wir nicht auf die Umstände schauen, sonst könnten wir, wie die 10 Kundschafter sagen, hört mal, es hat gar keinen Sinn und gar keinen Zweck, wir werden es nicht schaffen. Es war Josua und Kaleb. Ich meine, dass sie wohl ihre Kleider zerrissen und unter das Volk traten und sagten, mit Gottes Hilfe sind wir mehr als imstande, das Land einzunehmen. Was war es? Sie waren gläubige Träger der göttlichen Verheißung für das Land, das sie gerade besichtigt hatten. Und sie waren nur zurückgekommen, um die anderen im Glauben zu stärken und gemeinsam hinüberzugehen. Wir wissen, dass Gott diese Dinge so geordnet hat und auch für diese Zeit. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern wirklich der göttlichen Offenbarung seines Wortes und seines Willens in dieser Zeit. Und wenn wir das begriffen haben, dann müssten die Stunden und auch der Tag kommen, in denen Gott und an dem Gott uns hilft, über alle Umstände hinwegzuschauen und auf den Herrn zu blicken, der die Verheißung aus Gnaden gegeben hat. Aber der Glaube muss durch Offenbarung des Wortes und des Geistes in unser Herz hineingelegt werden. Ich möchte, obwohl ich es schon vor kurzem tat, aber gerade aus dieser Predigt, die als erste nach Öffnung der 7 Siegel gehalten wurde, doch einiges vorlesen und auch sagen. Hier auf Seite 22 sehe ich den Absatz: An jenem Morgen betete ich in der Sabinusschlucht, fragend, was geschehen würde. Meine Hände hielt ich zu Gott erhoben. Dort auf dem Berge fiel das Schwert in meine Hand mit einem Perlengriff und der Schutzvorrichtung und einem langen Schneideblatt, etwa 3 Fuß, umgerechnet circa 96 Zentimeter, das sage ich jetzt dazu, lang, glänzend wie Edelstahl oder Chrom, scharf wie eine Rasierklinge. Ich wusste nicht, was es bedeutete, und sagte, ich fürchte mich vor diesen Dingen. In dem Augenblick sprach eine Stimme, durch die die ganze Schlucht erschüttert wurde, und sagte, dies ist das Schwert des Herrn, und das Schwert des Herrn ist das Wort des Herrn. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Soweit dieses Zitat. Es war nicht nur ein Erlebnis. Er hörte die mächtige Stimme wodurch die ganze Umgebung erschüttert wurde, dass dieses das Schwert des Herrn ist. Wenn wir in den göttlichen Kampf hineingestellt werden, dann können wir mit eigener Ausrüstung und mit eigenem Schwert höchstens jemand anderem das Ohr abhauen. Mehr können wir nicht. Petrus oder wer immer es war, war dazu in der Lage. Aber es geht hier um etwas ganz anderes. Wir sind nicht in unserem Kampf, wir sind nicht in unsere Sache hineingestellt worden. Wir sind in das Reich Gottes hineingestellt worden. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Fürstentümern, mit den Gewalten, die in der Luft herrschen, die aber im Grunde genommen vom Herrn schon besiegt worden sind am Kreuz auf Golgatha. Hier heißt es, dies ist das Schwert des Herrn. Und das Schwert des Herrn ist das Wort des Herrn. Bruder Brenhim sagte in einer anderen Predigt, das beste Schwert kann nichts ausrichten, wenn es liegen gelassen wird. Es muss durch eine starke Hand des Glaubens genommen und betätigt werden. Und dann kann das Schwert des Geistes ausrichten, wozu Gott es gedacht hat. Einige von uns können sich an den Silvester erinnern, 1965, 66, gerade als Bruder Brenhim heimgegangen war, als der Herr auf der Hubertusstraße in dem Saal ungefähr zur Mitternacht, als wir im Gebet waren, plötzlich durch Offenbarung sagen ließ, dass das Schwert des Herrn in die Hand gegeben wurde. Ich bin offen mit euch, damals habe ich es nicht annehmen wollen, weil ich schon wusste, was Bruder Brenhim gesagt hatte, nämlich, dass der Herr das Schwert in seine Hand gelegt hatte. Und ich dachte bei mir selber, das Schwert des Herrn ist in der Hand Bruder Brenhims, und für mich war die Sache mit dem Moment erledigt, aber nicht für Gott. Denn ich wusste nicht, dass Bruder Brenhim bereits heimgegangen war und dass Gott in seiner weisen Voraussicht diese Offenbarung aus Gnaden gegeben hat. Weshalb ich darauf zurückkomme, hat folgenden Grund. Als ich jetzt in Palermo war, und es geschah wohl nach dem zweiten Gottesdienst, da kam eine alte Frau, eine alte Schwester, ich würde sie auf Mitte 60 schätzen, mit dem Prediger an einem Arm und den Übersetzer am anderen, und die Tränen liefen ihr herunter, und sie war erschüttert am ganzen Leib und zitterte und sagte, was sie gesehen hat. Ihr wisst, ich habe manchen Grund, vorsichtig zu sein. Aber ich könnte mir kaum vorstellen, dass diese alte Frau es nötig haben würde, irgendetwas zu sagen, was nicht so wäre. Und sie hat mit stammelnden, aber gewissen Worten gesagt, während der Predigt hat sie im Geiste gesehen, wie ein gewaltige Schwert in meine rechte Hand gelegt und wie ich's ergriffen habe. Und dann schaute sie nach oben und sah, wie ein helles Licht herunterstrahlte und ich dieses Schwert erhoben habe. Und wie gesagt, sie zitterte am ganzen Leibe. Ich habe auch der Sache nicht allzu viel beigemessen. Eins weiß ich gewiss, dass die Verantwortung für das geoffenbarte Wort nicht jedermanns Sache ist, sondern einer göttlichen Befugnis und Berufung bedarf, um mit dem Schwert des Geistes umzugehen. Und ich glaube, dass Gott, wie ich vorhin sagte, in seiner weisen Voraussicht schon die Dinge angekündigt und auch zum Teil verwirklicht hat. Dass das jetzt gerade zu einem Zeitpunkt kam, und ihr könnt es mir glauben, ich habe einen Teil meiner Not und meiner Last abladen dürfen und habe gesagt, Herr, wenn du es warst, wenn du es bist, der noch einmal zu mir reden möchte und mir noch einmal vor Augen führen will, dass deine Entscheidung nicht geändert, sondern dass es dabei geblieben ist, so bin ich bereit, diesen Dienst auszuführen. Irdisch gesehen muss man von allem absehen. Geistlich gesehen schauen wir auf den Herrn und wissen, dass sein Wort ausrichten wird, wozu er es gesandt hat. Und in diesen Tagen werden wir eine Anzahl Predigten Bruder Brennims durchnehmen. Und ich sage euch schon heute, das Geheimnis liegt nicht darin, dass wir 95% dessen, was ihm von Gott geoffenbart wurde, annehmen, sondern dass wir 100% annehmen, was er gesagt hat. Es ist wirklich so, und ich denke da an mancherlei Dinge, über die man schier anders gedacht hat und meinte, die Schrift zu kennen. Und der Teufel führt uns an der Nase herum, ohne dass wir es merken. Gott hat doch keinen Propheten gesandt, dass wir uns einbilden, die Schrift besser zu kennen, sondern Gott hat ihn gesandt, uns in die Schrift hineinzuführen. Und das wird also ein zweischneidiges Schwert sein müssen. Für mich und für dich, für uns alle. Und wir können noch froh sein, wenn es uns trifft, wenn der Herr beschneidet, wenn er zurechtbringt, wenn er redet, dann wollen wir ihm dankbar dafür sein. Ohne dem geht es überhaupt nicht mehr. Was hat der Herr benutzt, um dem Feinde zu begegnen? Hat er ihm gesagt, weißt du nicht, wer ich bin? Er hat ihn laufend mit dem Wort geschlagen. Es steht geschrieben, und als der Feind kam und auch anfing, mit dem es steht geschrieben, dann hat der Herr die Redewendung gebraucht. Es steht abermals geschrieben. Hat sich in keine Diskussion mit ihm eingelassen, sondern hat ihn doppelt und dreifach, jahrhundertfach und hat ihn geschlagen bis zum Schluss und hat der Schlange den Kopf zertreten. Das, was Gott durch Bruder Brennim geredet hat, bedarf keiner Diskussion und keiner Deutung. Es bedarf nur, dass es uns in demselben Licht Gottes, in der gleichen Klarheit durch den Heiligen Geist geoffenbart wird. Und wir warten ab, bis uns diese Dinge, die vielleicht noch nicht so klar sind, bis sie uns klar geworden sind. Wir wissen ja, dass alles zur rechten Zeit kommt. Und Gott wird uns auf dem Wege, den wir gehen, Schritt für Schritt Erleuchtung geben, so wie uns die Erleuchtung nötig ist. Und denkt an die Geschichte Bruder Brennims. Er gebraucht ja manchmal so ganz einfache Geschichten, die auch wir verstehen können. Er sprach doch mit dem Mann, der mit einer Laterne in die Versammlung kam. Es muss vielleicht schon zurückliegen und eventuell auch abgelegen von einer Stadt. Aber dieser alte Mann hatte eine Laterne in der Hand und wusste, nach dem Gottesdienst wird es dunkel sein und er müsste ja schließlich nach Hause. Und als dieser Mann ihn ansprach und sagte, hör mal, ich sehe das alles nicht und so weiter. Und dann fragt er ihn, was hast du da in deiner Hand? Ja, sagt, eine Laterne. Er sagte, zünde sie an. Und er fragte, siehst du jetzt schon dein Haus? Er sagte, nein. Aber dieses Licht, diese Laterne, die ich mit mir trage, erleuchtet mir jeden Schritt, bis ich zu meinem Hause komme. Er sah das Haus nicht. Das mag vielleicht Kilometer entfernt gewesen sein, aber er hatte das Licht mit sich. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir mögen noch nicht weit sehen. Das ist ja auch gar nicht notwendig. Wichtig ist doch, dass wir sehen, wo wir im Moment hingehen und hintreten. So können wir aus einfachen Beispielen sehr, sehr viel lernen. Und wenn wir in diese Predigten hineingehen werden, dann sicherlich mit der einen Absicht, dass das, was Gott geredet hat, uns noch einmal vor Augen geführt und zu Herzen gehen soll. Hier auf der ersten Seite geht es um die Hingabe an den Herrn. Und er sagt, es ist unser Herzensbegehren, dir in Ehrfurcht und mit wahrhaftigem Herzen zu dienen, damit du das Beste aus unserem Leben machen kannst. Möge unser Wandel täglich so sein, dass du Wohlgefallen an den Dingen hast, die wir an dem Tage getan haben. Hier geht's um die Weihe, um die Hingabe an den Herrn. Und dann spricht er etwas aus, das mir natürlich aus dem Herzen direkt gesprochen ist. Wir sind dankbar für unsere Freunde, doch dies sind besondere Freunde, die mit uns standen, während wir durch dick und dünn gingen. Für solche Freunde gibt es keinen Ersatz. Das ist seine Erfahrung gewesen. Er hatte Freunde, die mit ihm standen, die durch dick und dünn mit ihm gegangen sind. Und er sagt, ich habe viele Freunde in der ganzen Welt. Aber es gibt keinen Vergleich mit den Freunden, die mit mir durch dick und dünn gegangen sind. Dann sagt er weiter, woraus besteht eine Gemeinde? Nicht aus dem Gebäude, sondern aus den Menschen, die sich darin versammeln, um Gott anzubeten. Dafür sind wir dankbar. Die Gemeinde soll, so haben wir es oft gesagt, ein lebendiger Organismus sein. Ihr sollt der Leib des Herrn sein, durch den sich Gott auf dieser Erde offenbaren kann. Hier sagt er dann weiter, Gott konnte nicht über Moses hinweg. Das war mir immer ein Rätsel, bis mir eines Tages in einer Offenbarung der Schrift dieser Gedanke zuteil wurde. Mose hat in jeder Weise stellvertretend gehandelt. Er war ein Typ auf Jesus Christus. Doch da Jesus das Blut Gottes, das geschöpfte Blut Gottes hingegeben hat, erließ Gott der gesamten Menschheit ihre Sünden. Denn alles war auf ihn gelegt. Wir müssen begreifen, dass das Lamm Gottes eine ewig gültige Erlösung vollbracht hat. Es wird keine andere Erlösung geben. Es ist eine ewige Erlösung geschehen am Kreuz auf Golgatha. Das Blut des Lammes ist vergossen worden. Hier steht weiter, er ist heute der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Uns ist frei, verziehen und vergeben worden. Gott weiß nicht einmal, dass wir je gesündigt haben. Unsere Sünden sind in das Meer der Vergessenheit geworfen und ihrer wird nie mehr gedacht. Das müssen wir auch begreifen. Wir als Menschen können uns martern und abplagen und unseres Lebens nicht mehr froh werden, wenn wir an uns oder an das denken, was uns beschwert. Wenn wir auf den Herrn schauen und wissen, dass er das Lamm Gottes ist und dass er sein Blut vergossen hat und dass unsere aller Schuld und Sünde auf ihn gelegt wurde, dann ist die Frage der Sünde ein für alle Mal beantwortet. Und die Antwort lautet, sie ist vergeben und ins Meer der Vergessenheit geworfen. Dann heißt es hier weiter, wenn die Liebe Gottes euer Herz je getroffen hat, in der Sanftmut Jesu Christi, dann seid ihr so in Liebe mit ihm verbunden, dass die Welt so tot ist wie eure Sünde. Daran erkennt ihr, ob ihr den Heiligen Geist habt. Nicht, dass ihr schreien könnt, jauchzt, in Zungen redet oder was immer auch, sondern wenn die Sünde tot wird und ihr lebendig seid in Jesus Christus. O Gottes Lieb, so reich und rein. Auch das ist ein sehr wertvoller Gedanke. Diesen Absatz, den habe ich vor kurzem gelesen, dass er sagt, ich bin nicht gerufen, um für die Babys zu beten und so weiter, sondern das Schwert zu ergreifen und an die Frontlinie zu dringen, in den Kämpfen gegen Heidentum, gegen Dämonen und die Mächte der Finsternis. Ich kämpfte mit dem Worte Gottes, bis ich den Feind besiegt sah. Oftmals bin ich tief verwundet worden. Nun, das ist Ein ganz herrlicher Gedanke. Nicht gerufen, um die Babys zu segnen und all diese Formalitäten, die ja auch sein müssen. Aber dafür gibt es ja genügend. Gott brauchte einen Vorkämpfer, einen Mann wie David, der dem Goliath gegenübertreten konnte und der mit dem Geist Gottes und mit Glauben erfüllt war. Ihr wisst ja, damals stand ein ganzes Heer der Israeliten. Und als David kam, haben seine Brüder gesagt, wir wussten schon immer, dass du vorwitzig warst, aber dass du jetzt noch hierher kommst, das ist wirklich des Guten zu viel. Und was war es? Er war nicht vorwitzig. Der Geist Gottes war in ihm. Und er konnte nicht anders. Er hat ja seinen Brüdern nur Verpflegung bringen wollen. Und als er dort war, um ihnen die Verpflegung zu bringen, sah und hörte er den unbeschnittenen Philister. Wir sind nicht nur da. Und Bruder Brenim war nicht nur da, um uns Verpflegung zu bringen, um uns die Speise zu überbringen. Er war dazu da, um das Schwert des Geistes zu nehmen, das geoffenbarte Wort Gottes, und wie er hier sagt, in die Frontlinie zu dringen und zu kämpfen gegen Heidentum, gegen Dämonen und gegen die Mächte der Finsternis. Aber damit hat es ja noch nicht geendet. Er sagt hier, und das ist, meine ich, so ähnlich, wie Paulus es damals zum Ausdruck brachte, als er sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft und habe Glauben gehalten, bis ich den Feind besiegt sah. Nicht, bis ich den Feind besiegt hatte. Der Feind ist schon besiegt. Aber der Herr wartet, bis er zum Schemel seiner Füße gelegt wird. Und dazu hat Gott uns das Schwert des Geistes gegeben. Und ich meine, dass der Herr Wohlgefallen daran haben wird, wenn wir das Kreuz von Golgatha um den Gekreuzigten neu in unserer Mitte aufrichten und alles, was uns durch Golgatha gegeben wurde, im völligen Glauben aufnehmen und es uns vom Feinde nicht mehr streitig machen lassen. Und dann sagt er hier, oftmals bin ich tief verwundet worden. Ja, das kommt im Kampf schon vor. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt für ihn und es wird sich für dich und für mich lohnen. Und wisst ihr was? Kurz darauf sagt er folgende Worte. Und ich dachte, o Gott, warum hast du nicht jemand anders gerufen, der es hätte tun können? Es tut mir leid, doch ich habe versagt. Die Menschen wollen einfach nicht auf mich hören. Ich habe versagt und habe irgendwo nicht getan, was ich hätte tun sollen, denn sie wollen nicht auf mich hören. Es ist nur eine Seite auseinander. Einerseits von der göttlichen Sicht aus gesehen und andererseits mit irdischen Augen betrachtet. Er sah die großen Massen, die gekommen waren, als die großen Heilungsversammlungen stattfanden. Und dann sah er, wie es immer weniger wurden, und immer weniger. Und dann fragt er sich, habe ich versagt? Warum hören die Menschen nicht? Herr, hättest du doch lieber jemand anders genommen. Das habe ich nicht nur einmal, das habe ich schon oft genug gesagt. Hier heißt es, beim Ertönen der Botschaft des siebenten Engels würden alle Geheimnisse Gottes bekannt gemacht werden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Es kann niemand kommen, auch kein Bruder Frank oder wie er heißt, und sagen, Gott hat mir jetzt dieses oder jenes geoffenbart. Alles, was Gott geoffenbart hat, ist schon in dem geoffenbarten Worte Gottes enthalten. Wir brauchen es nur zu finden und es muss uns durch den Geist geoffenbart werden. Mehr brauchen wir nicht. Und ich meine, dass es wohl doch zu meinem Auftrag gehört, wenn ich das in Bescheidenheit sagen darf. Das Volk Gottes in diese Geheimnisse hineinzuführen, und ihr werdet merken, manchmal lesen wir darüber hinweg. Ich habe es auch getan. Aber nun scheint die Zeit gekommen zu sein, dass wir nicht mehr darüber hinweggehen oder hinweglesen, sondern dass wir uns darin vertiefen und Gott die Möglichkeit geben, uns weiterzuführen und das dem Ziele entgegen, bis wir gekrönt werden. Hier steht jetzt weiter, der Schlussstein ist nie auf die Pyramide gesetzt worden. Ich war in Kairo, Ägypten, der Abschluss ist nie gekommen, denn es war der Eckstein, der zugleich der Schlussstein ist. In der Gemeinde ist er der Eckstein. In der vollendeten Gemeinde ist er der Schlussstein. Am Anfang war er der Eckstein. Am Ende ist er der Schlussstein. Er ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, der da ist und der da war und der da kommt. Wir könnten manches lesen. Hier bezieht er sich auf die sieben Siegel und sagt, tatsächlich hat es das Gestein von den Bergen gerissen. Es ist bekannt, dass ich während der Zeit der sieben Engel in Form einer Pyramide sah, die heruntergeeilt kamen und mich erhoben. Ich wurde zum Osten gebracht, um die sieben Siegel für Gott zu öffnen. Falls ihr sie noch nicht gelesen habt, sollte Jesus verziehen. Und meine Enkelkinder, die kleinen Kinder Pauls, wird es immer noch die ewige Wahrheit des lebendigen Gottes sein. Es ging darum, festzustellen, was innerhalb dieses Berges versiegelt war, das nicht geschrieben war. Es musste gedeutet werden. Und als ich zurückkam, öffnete der erste Engel am ersten Abend das erste Siegel. Und es war im Gegensatz zu allem, was wir je in unserem Leben gehört hatten. Alle sieben wurden in der gleichen Weise gegeben. Das wisst ihr. Ihr wart hier anwesend, als es geschah. Viele von euch. Was war es? Es war ein übernatürliches Wirken Gottes. Es war kein Mann, der irgendwo gegrübelt hat um die sieben Siegel zu deuten, sondern der Herr, der seinem Propheten in einem Gesicht angezeigt hatte, was geschehen würde und es dann später erfüllte. Gott macht ja alle Dinge in übernatürlicher Weise. Daran erkennen wir, dass sie von Gott sind. Er gibt die nähere Beschreibung über das, was er gesehen und was ihm zuteil geworden ist. Und dann heißt es hier, auf ihn bezogen, dies ist mein Knecht. Ich habe ihn berufen, ein Prophet für dieses Zeitalter zu sein, der das Volk genauso zu führen hat, wie Moses es tat. Ihm ist die göttliche Autorität gegeben worden. Er kann Dinge ins Dasein sprechen. Das war eine Offenbarung, die Gott einem anderen über ihn gegeben hat, dass er wie Moses als Prophet für dieses Zeitalter gesandt wurde. Und wir schämen uns dessen nicht. Es gibt Menschen, die sagen, uns genügt es, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und ich sage euch, es gibt viele, die glauben, aber sie glauben nicht das, was Gott ihnen sagt, sondern sie glauben das, was sie glauben wollen. Und ich meine, dass ich meine größte Enttäuschung und meine schlimmste Lektion dort auf dem Kongress in Berlin erteilt bekommen habe. Als ich das alles beiwohnte, wusste ich gar nicht, worum es geht. Ich war nur ein Zuschauer unter etwa 2500 Personen. Ich habe den evangelischen Bischof gesehen. Ich habe manche Leute dort gesehen, gehört und die ganze Atmosphäre mitbekommen. Und nach außen gesehen geschieht hier gar nichts. Die Leute hatten Bewegung von rechts nach links und von links nach rechts. Ihre Hände, alles war bewegt. Sie gingen hoch, sie sangen in alten und neuen Sprachen. Und es schien wie eine gewaltige göttliche Harmonie. Dass ich nur als Beobachter war und nicht mitgeklatscht, oder das mag alles gut und unrichtig sein. Aber dass die Person, die vorne stand, tatsächlich ein Medium war, das hätte ich nie in meinem Leben erwartet. Und als dieser Mann, John Todd, der vorher Collins hieß, ein Mann, der so viele Jahre lang in den spiritistischen Kreisen Amerikas, der sogar über 13 Staaten und über all diese Gruppen der Chef war und der all diese Leute kannte, die oben an sind und unter anderem auch die Dame, die die Hauptrednerin auf dem Kongress, auf dem charismatischen Kongress in Berlin war. Ich habe diese Dame gesehen. Ich habe in meinem Herzen gewusst, das ist nicht richtig. Sie gehört dort nicht hin. Was nützen mir ihre breiten Ärmel da und all die Show, die auf in meinem Herzen und in meinem Magen hat sich alles gedreht. Aber dass dieser Mann, John Todd, in seinem Zeugnis kundtut, dass diese Frau eine der Hauptmediums ist und in den höchsten spiritistischen Kreisen Amerikas hingeht und gerufen wird. Als ich das hörte, da hörte fast alles auf. Da ging mir alle Luft aus den Reifen. Wie gesagt, ich habe bei mir selber übel empfunden. Sicher hat die Frau davon gesprochen, dass irgendein Toter erschienen ist und so weiter. Aber ich habe das alles überhaupt nicht begriffen. Und der Mann neben mir sagt in Englisch, she is a witch. Und das heißt in Deutsch, sie ist eine Hexe. Und ich habe der Sache noch nichts beigemessen. Und höre später all diese Dinge. Wozu sage ich das? Diese Menschen haben tatsächlich, wenn man von außen sieht, ein Wirken des Heiligen Geistes, nach dem man sich sehnen könnte und vielleicht zu Fuß hingehen, um es hierher zu bringen. Und anschließend erfährt man, wer dort vorne gestanden hat und was das alles war. Die ganze Geschichte war bezaubert. Und ihr werdet feststellen, am Ende der Reise, wie wichtig es war, Gottes geoffenbartes Wort als den einzigen Maßstab für alles zu nehmen, was wir sehen und hören. Dem Äußeren nach könnte man sagen, oh, das war eine fantastische Sache. Sie konnte sagen, ich bringe euch Grüße von meinem Bruder, dem Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten, und damals war er wohl noch Präsident, ist ja gleich. Und es hat großen Eindruck auf alle gemacht. Aber was war es? Es war nicht von Gott. Und hier kommen wir zu dem Punkt. Menschen, die das, was Gott für diese Zeit bestimmt und gegeben hat, ablehnen. Sie mögen noch so viel nach außen hin aufzuweisen haben. Warum ist uns immer wieder gesagt worden, gebt der Sache den Worttest. Prüft alle Dinge am Worte. Und wir werden in den kommenden Abenden in diese Sache hineingehen. Und ihr werdet sehen, dass wir uns alle täuschen können. Aber Gottes Wort ist die ewige Wahrheit. Und wenn wir Gottes Wort als Maßstab und als Prüfstein nehmen, nur dann werden wir sicher gehen. Wie oft haben wir es gehört? Nach außen werden die beiden Dinge so ähnlich miteinander sein, dass womöglich auch die Auserwählten verführt würden. Aber es ist nicht möglich, weil die Auserwählten Gottes Wort haben, das ihnen durch den Geist Gottes geoffenbart wurde. Und sie werden nicht fortgerissen durch irgendeine Begeisterung, sondern sie bleiben stehen auf dem Worte Gottes. Und wenn hier zu Bruder Brenham gesagt wurde, er sagte, doch das waren die Propheten des Alten Testaments. Du bist zu einem viel höheren Dienst berufen. Darüber hinaus sind dir auch mehr Gaben gegeben worden. Du bist berufen worden, für die Kranken zu beten und das Evangelium zu predigen. Und das in der apostolischen Weise. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen. Dass wir erkennen, was Gott durch Bruder Brenham als den Botschafter getan hat, das will er durch die Botschaft unter denen bewirken und erreichen, die ihr Glauben geschenkt haben und die das geoffenbarte Wort aufgenommen haben. Hier heißt es, er sagte, kehre zurück, habe ich dir nicht am Anfang gesagt, als ich dich dort am Fluss rief, wie Johannes der Täufer. Uns sind ja all diese Dinge alle sehr, sehr gut bekannt. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass in diesen Tagen das Wort Gottes uns größer und wichtiger wird wie je zuvor. Und dass wir alles Wirken des Geistes anhand des Wortes Gottes prüfen. Und ihr werdet feststellen in den nächsten Abenden, dass es keine Prüfung, noch nicht mal die Prüfung der Geister, ohne den Maßstab des Wortes Gottes gibt. Alles muss mit dem Worte Gottes geprüft werden. Und wenn du und ich, wenn wir meinen, und es gibt Menschen, die sagen einfach, ach, ich habe die Gabe der Unterscheidung. Und was unterscheiden sie? Sie können noch nicht mal das Licht von der Finsternis unterscheiden. Sie machen sich selber Gedanken über die Sache, die ihnen vorgetragen wird. Eine richtige Entscheidung und Unterscheidung kann nur anhand des Wortes Gottes getan werden. Nur dann wissen wir, welcher Geist wirksam ist, wer da redet, denn das, was Gott tut, stimmt immer mit seinem Worte überein. Und wenn es nicht mit seinem Worte übereinstimmt, dann können wir es vergessen. Es kann noch so gut in unseren Augen erscheinen. Also, mein Entschluss steht fest mit Gottes Hilfe. Mein Gehör und alles, was in mir ist, vor allem zu verschließen, es sei denn, ich sehe es klar im Worte Gottes. Und daraus erkennen wir die Wichtigkeit der Botschaft, die Gott uns in dieser Zeit gegeben hat. Nicht, dass wir weitergehen und meinen, die Dinge im Griff zu haben. Wir haben schön festgestellt, dass nicht wir die Dinge, sondern dass die Dinge uns im Griff haben. Und deshalb sind wir vielleicht, ich zumindest innerlich, ein bisschen bewegt. Und ich möchte, dass Gott einen völligen Abschluss tun kann und dass er sich am Ende als Sieger erweisen und dass wir als die gläubige Schar, als eine Siegesschar hervorgehen in dieser letzten Generation. Aus seinem Munde geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Es ist sein teures und heiliges Wort. Und dieses Wort haben wir im Glauben aufgenommen. Und lasst mich's heute schon sagen, der Geist Gottes wird immer in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes wirken. Wenn irgendetwas geschieht, das nicht in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes ist, das wir hier nirgends finden in der Heiligen Schrift, dann ist es schon höchste Zeit, dass wir stille werden und die Schrift durchforschen, ob es sich also verhält. Und ihr werdet feststellen, dass alles, was durch den Geist kommt, anhand Schrift geprüft werden wird. So Gott will, werden wir morgen fortsetzen. Und ich hoffe, dass Gottes Wort das ausrichtet, wozu der Herr es gesandt hat. Denn die Zeit ist vorgerückt und das Kommen des Herrn ist nahe. Möge sein geoffenbartes Wort ein scharfes, zweischneidiges Schwert sein. Und der Feind wird es zu spüren bekommen, wenn wir auch verwundet aus manchem herausgehen. Aber schlussendlich werden auch wir sagen können, dass wir den besiegten Feind gesehen haben. Nicht, dass wir ihn besiegt haben. Der Herr hat ihn besiegt. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat dem Tode die Macht genommen. Er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Aber nun soll sein Sieg durch uns aus Gnaden zur Vollendung gebracht werden. Ohne uns kann der Herr es nicht tun. Möge Gott helfen. Zum Schluss nur noch dieses eine Wort hier. Er sagt hier, oft hat Gott zugelassen, dass seine Knechte Dinge taten, Fehler begingen, damit diese Dinge bewiesen werden. Wir wissen, Menschen können Fehler machen. Gott aber kann keine Fehler machen. Und dann sagt er hier weiter, gewiss, wenn diese schon in sich selbst die Sache ist, wodurch der gewaltige Sieg in der göttlichen Liebe bewirkt werden soll oder geschehen werden soll, dann ist es die göttliche Liebe, welche Gott ist. Seht, es bedarf der göttlichen Liebe, in die Frontlinie hervorzudringen und für das Volk in den Riss zu treten. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass absolut keine Spur von irgendetwas übrig bleibt, als die göttliche Liebe, die am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden ist. Und ich sage euch, im geistlichen Kampf dringen wir nicht nach vorne, indem wir dem einen mit dem Ellenbogen und dem anderen vielleicht einen Tritt geben, sondern der geistliche Kampf kann nur miteinander geschehen, das heißt gemeinsam geschehen, und der Feind ist unser Gegner. Und wir alle sind gefüllt mit der Liebe Gottes. Ja, ihr werdet sagen, soll das zur Waffenrüstung gehören? Ja, das gehört zur Waffenrüstung Gottes. Die Liebe Gottes, es bedarf der göttlichen Liebe, in die Frontlinie hervorzudringen und für das Volk in den Riss zu treten. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ein Ausgießen der göttlichen Liebe. Nicht, dass wir uns anstrengen müssten, um zu lieben, sondern dass wir sagen können, die Liebe Gottes drängt uns also, wie es Paulus sagen konnte. Und ich bin überzeugt, diese Dinge sind nicht nur gesagt worden, sie werden geschehen. Bruder Brenhem hat nicht lang genug gelebt, um das alles verwirklicht zu sehen. Paulus hat manches, was er erwartete, auch nicht gesehen. Aber wir leben in der Zeit, in der diese Dinge ihren Abschluss finden werden und der gewaltige Sieg unseres Gottes offenbar werden wird. Und dann wirst nicht du und nicht ich geehrt werden. Dann wird der Sieger von Golgatha geehrt und hochgepriesen werden unter seinem Volke, dem er den Sieg aus Gnaden verleiht. Und wir glauben es von Herzen, dass er es schon getan hat, und wir werden es mit unseren eigenen Augen sehen. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht vergessen hast, nicht übersehen. Du hast deines Volkes jetzt gedacht, wie in den Tagen Moses. Höre unser Schreien und unser Rufen und auch die Knechtung und alles, was da ist, das dir nicht gefällt. Schaff du uns eine Befreiung, wie sie deiner würdig ist, um deinen Namen zu preisen, dass deine Rechte erhoben und dass sie den Sieg offenbaren und bis ans Ende behalten wird. Das glauben wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Geliebter Herr, habe Dank, dass du uns einen Propheten gesandt hast und dass du durch ihn dein altes Wort neu auf den Leuchter gestellt hast, dass du uns Belehrung Unterweisung, Ermahnung und alles, was wir benötigt haben, zuteil werden ließest. Geliebter Herr, jetzt ist es unser Wunsch. Lass uns die Dinge erkennen, in Besonderheit, die wir jetzt benötigen, Herr, um den nächsten Schritt zu tun, um im Glauben vorwärts zu gehen. Und erleuchte du uns jeden weiteren Schritt. Ich danke dir von Herzen, dass du dein geoffenbartes Wort zu einem scharfen, zweischneidigen Schwert machst und dass du es anwenden wirst, um Gnade dazu schenken. Halleluja! Du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen. Halleluja. Herr, nimm uns hin und segne noch alle, die noch kommen werden. Neige du den Himmel auf diese Erde herab. Mein Gott, lass mich und uns alle in diesen Tagen begreifen, was du mit uns vorhast. Lass uns gemeinsam im Glauben den Weg erkennen und gehen, den du uns führen möchtest. Schenke mir und uns gehorsame Herzen und einen willigen Geist. Herr, verherrliche du deinen Namen und kröne uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Schaffe dir Bahn, o Geist des Herrn. Wirke du, o Gott, in mächtiger Weise in uns allen. Und mögen wir dein Wort nicht nur mit irdischen Ohren gehört, sondern in unserem Herzen aufgenommen haben. Geliebter Herr, wir sind nur ein solch kleiner Überrest, der gar nicht in Prozenten ausgedrückt werden kann. Und dennoch haben wir Gnade vor dir gefunden. Habe Dank dafür. Du hast mit uns geredet. Hier sind wir. Möge das Erlösungswerk an uns offenbar werden, nach Geist, Seele und Leib. Mach aus uns wahrhaftige Kinder Gottes, die aus deinen Worten und deinem Geiste gezeugt und geboren worden sind. Menschen nach deinem Herzen, die du segnen und zum Segen setzen kannst. Herr, lege du deine durchbohrten Hände auf dein gesamtes Volk, das du erlöst hast. Denn so steht's geschrieben, in deine Handflächen sind wir gezeichnet. Am Kreuz auf Golgatha wurden deine Hände und deine Füße durchbohrt und deine Seite aufgestochen und dein Blut, das reine, heilige, göttliche Blut ist geflossen, um meine Schar zu erlösen, die das Angesicht Gottes schauen wird. Satan, nimm deine schmutzigen Hände von jedem gewaschenen Gotteskinde, denn wir sind frei durch das Blut des Lammes. Heiland, offenbare dich, wirke lebendigen Glauben in unseren Herzen, denn wir haben das lebendige Wort des lebendigen Gottes gehört und dein Wort ist Geist und ist Leben.
Herr, in diesen Tagen soll dein Sieg offenbar werden. Wir danken dir schon jetzt dafür, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.